Unsere Predigt heute soll es um das Osterereignis gehen und wir schlagen dazu mal Johannes 20 auf und lesen da den Bericht, den der Johannes aufgeschrieben hat über die Ereignisse an diesem Ostermorgen. Lies mal die ersten 18 Verse, die in diesem Kapitel uns geschildert werden. Johannes 20, Vers 1. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging der Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Und die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und er kam zuerst zur Gruft. Und als er sich vorn überbeugte, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht dann die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf deinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und sie weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, da wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie aber spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, das sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie aber wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Und Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Soweit der Text, der uns die ersten Ereignisse des Ostersonntags sozusagen schildert. Ich bin überzeugt, oder was heißt überzeugt, es ist einfach eine Tatsache, dass es Tage gibt, die wirklich alles ändern. Tage, die in unserem Leben vorkommen, Tage, an die wir uns unser ganzes Leben lang erinnern werden und die oftmals auch eine gewisse Veränderung in unserem Leben erzeugen. Ich denke, wir kennen alle solche Tage. Interessanterweise fiel mir, wie ich das so aufgeschrieben habe, der 9. November 2001 ein. Schon lange her. Damals der Anschlag auf das World Trade Center in New York. Ich weiß heute noch genau, wie dieser Tag sich bei mir abspielte. Ich war unterwegs, geschäftlich in Süddeutschland, war auf dem Heimweg, ungefähr auf Höhe Frankfurt, als erstmals diese Nachricht kam: Flugzeuge sind in dieses Hochhaus geflogen. Du dachtest, naja gut, Unglück, Pech oder was auch immer so. Und dann Stück für Stück auf dem Weg Richtung Köln hoch auf der A3 kamen weitere Meldungen und es wurde dann schon gemutmaßt, es ist ein Terroranschlag und. Wie gesagt, ich kenne diesen Tag noch so, der läuft so noch vor meinen Augen ab. Das Wetter war schön, die Sonne schien, obwohl es November war, so ähnlich wie heute. Also ich kann noch viele Details einfach aus der Erinnerung heraus erzählen, weil dieser Tag hat sich mir eingeprägt. Es gibt andere Tage, die sich einem einprägen. Manchmal schwierige, schlimme Ereignisse, wenn ein lieber Angehöriger zum Beispiel stirbt. An solche Tage erinnert man sich dann auch immer wieder noch. Aber es gibt auch schöne Ereignisse. Wer erinnert sich nicht, wenn er verheiratet ist, an den Tag seiner Hochzeit? Oder als die Kinder geboren worden sind? Wir merken, es gibt solche Tage, die haben eine gewisse Einmaligkeit. Und ich behaupte, dieser Ostertag hat eine absolute Einmaligkeit. Da ist etwas passiert, was wir nicht ganz begreifen eigentlich, weil es nicht der Realität unseres tagtäglichen Lebens eigentlich entspricht. Da steht wirklich jemand aus den Toten und stirbt nicht wieder. Ungewöhnlich. Ja, ich sage mal, so ein Tag hat die ganze Welt eigentlich verändert. Der Ostersonntag, der Gedenktag, den wir jedes Jahr dann daran haben, sollte auch uns tatsächlich verändern. Und bei den Personen an diesem Tag hat sich gewaltig etwas geändert. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen und wir bekennen, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, dass wir Christen sind, dann muss auch dieser Tag, der damals geschehen ist, an den wir uns aber jedes Jahr neu erinnern, uns eigentlich zum Jubeln bringen. Zu einer, ja, unendlichen Fröhlichkeit. Denn dieser Tag erinnert uns doch an die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Das, was wir glauben. Er erinnert uns an den Sieg des Herrn Jesus über den Tod. Das, was, ich habe es vorhin vorgelesen, Paulus so fundamental aufgeschrieben hat. Und was uns zum Jubeln bringen muss. Wo wir einfach nur sagen, Halleluja, toll, dass das passiert ist. Und dieser Tag erinnert uns an die Auferstehung des zum ewigen Leben hin, auf den wir doch eigentlich alle warten. Wie kommt es, dass diese Freude, diese Faszination über solch einen Tag in unserem Alltag oftmals keine Rolle spielt? Behaupte ich jetzt einfach, bei mir ist es zumindest oft so. Ich denke, es geht aber euch ähnlich. Die Freude darüber, dass Jesus auferstanden ist, wo ich einfach nur sage, ey, das gibt es nicht, sowas Gewaltiges, die findet sich bei mir im Alltag oft nicht wieder. Weil ganz andere Dinge mich einfach beschäftigen. Weil ich abgelenkt bin. Und unser Alltag prägt uns. Und ich möchte mal versuchen, in diese drei Personen mit hineinzudenken, von denen uns hier etwas geschildert wird. Auch sie lebten einfach in ihrem Alltagsleben. Und deshalb ist manches auf den ersten Blick doch so unverständlich. Wie so oft spielt im Alltag Freude und Leid eine Rolle, die ganz dicht beieinander liegen. Und so war das Leben dieser drei, Petrus, Johannes und dieser Maria Magdalena, durch ein schreckliches Ereignis, was drei Tage vorher geschehen ist, geprägt. Das haben sie noch nicht ablegen können, das hat sie noch so beschäftigt. Was war da passiert? Es war der Karfreitag. Jesus ist gestorben. Man hat ihn an das Kreuz genagelt. Jesus wurde gequält, gemartert. Die Bibel sagt uns, für unsere Sünden. Oder der Prophet hat es schon gesagt, Jesus hing dort wegen unserer Missetaten, auf dass wir Frieden finden und auf dass wir durch seine Wunden geheilt werden. Aber das sind jetzt alles Dinge, die ich so gerade als Erklärung mit anfüge, die bei den dreien noch gar nicht in der Realität angekommen waren. Ihr Denken war einfach noch durch diese Schrecklichkeit des Tages, des Ereignisses dieses Tages geprägt. Und das konnten sie nicht ablegen. Das war für sie ein Schock. Tiefe Traurigkeit und großer Schmerz in ihrer Seele hatte sich breit gemacht. Und all ihre Zukunftsvorstellungen, die sie sich gemacht haben, sind an diesem Tag eigentlich zerbrochen, waren weg. Alles aus und vorbei. Denken wir mal an den Petrus, ein Jungunternehmer, ja? Ein Fischer, der sein Unternehmen hatte, hat alles aufgegeben, hat 3 Jahre mit dem Herrn Jesus seinen Weg ist er gegangen in diesen 3 Jahren und hat mit ihm gelebt, hat von ihm gehört, hat von ihm gelernt und war so fasziniert von Jesus Christus. Und er hatte noch den Mut, zu versuchen, bei der Kreuzigung Jesus nicht alleine zu lassen, sondern nahe dabei zu sein. Um vielleicht doch noch im letzten Moment eingreifen zu können. und hat eine seiner größten Niederlagen in seinem Leben an diesem Augenblick erlitten. Was ging in diesem Mann vor? Wo war da die Hoffnung auf eine Zukunft mit Jesus? Oder wie würden wir heute sagen, die Auferstehungshoffnung? Der Gedanke oder der Glaube, dass mit dem Leben nicht alles zu Ende ist, sondern dass es weitergeht. Wo war da in seinem Denken oder auch in dem Denken von Johannes, aber auch in dem Denken von Maria, der Gedanke daran, dass eine echte Auferstehung möglich ist? Und wenn wir uns versuchen, in diese Situation von den drei Personen reinzudenken, dann merken wir, wie natürlich der Zweifel ist. Das passt nicht in unser Denken hinein. Wir Menschen sind von unserem Denken her auf die Erde bezogen, auf das Hier und Jetzt bezogen. Auf das, was darüber hinausgeht, da tun wir uns schwer mit dem Denken, weil wir keine Erfahrungswerte haben. Und so kommt es auch heute vor, dass viele Menschen auch in unserer Umgebung einfach sagen, Auferstehung, das hat nur in den Köpfen der Jünger damals stattgefunden. Selbst renommierte Theologen gibt es, die so Dinge behaupten. Also das war jetzt nicht die Realität, sondern das ist irgendwo so ein Wunschgedanke, der sich nur in den Köpfen der Leute damals abgespielt hat. Wir haben vorhin den Bericht gelesen von den Römern, die auch gesagt haben, Mensch, da müssen wir aufpassen, da stehen jetzt jede Menge Mythen und die müssen wir unterbinden. Und damit machen wir jetzt irgendwann einfach Schluss, indem wir da einfach eine kleine Armee vor dieses Grab stellen, damit da ja nichts passieren kann. Also der Zweifel, dass eine Auferstehung möglich ist, ist biblisch. Weil in unserem Bericht heute lesen wir davon. Auch bei diesen drei Jüngern Jesu, Nachfolgern Jesus, bei diesen drei, heute würde man sagen, Christen, Zweifel ist gar nicht so weit weg. Er gehört auch in unserem Leben dazu. Und ich sage von mir, dadurch, dass diese Auferstehung, das Ereignis von Ostern auch in meinem Alltagsleben oft nicht Gegenwart ist, ist zumindest ein kleines Stückchen Zweifel vielleicht. Grundsätzlich halte ich das für alles richtig und freue mich darauf. Aber irgendwie findet es nicht so seinen Abdruck in meinem Leben. Und die Bibel weist uns darauf hin, dass Zweifler, ich sag's mal so, ganz menschlich sind. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her gewogene Meereswelle. Also Jakobus stellt fest, Zweifeln ist eigentlich natürlich, aber es hat ein Problem. Das geht so hin und her irgendwie. Und dann heißt es weiter, ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. So übersetzt es die NIV. Also ein eigentlich unbefriedigender Zustand. Interessanterweise steht aber vorher in Jakobus 1, Vers 5, also der Vers direkt, der davor steht, die Antwort unseres Herrn. Und er sagt, wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, also wie er Zweifel hat sozusagen, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Und er wird sie ihm ohne weiteres geben, und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Also unser Herr weiß um diese Schwäche, so möchte ich es vielleicht auch mal ausdrücken, die in unserem Leben da ist. Er weiß um die Schwäche von der Maria, von dem Petrus, dass sie an diesem Morgen einfach zweifeln und sagen, das Grab ist leer, aber Auferstehung gibt's doch eigentlich gar nicht, ja? Und der Herr sagt, ja, das kommt in eurem Leben vor, aber bittet mich doch darum. Und ich schenke euch die Weisheit, den Glauben. Wir haben ja gerade diese Sprüche der Weisheit in unserer biblischen Betrachtung mittwochs. Und eigentlich sind das alles Grundlagen des Glaubens, die da letztendlich uns aufgegeben werden, die Salomo und auch die anderen aufgeschrieben haben. Und unser Herr möchte, dass das wächst in unserem Leben, dass das größer wird, dass das zunimmt. Dass wir mehr Vertrauen einfach haben. Ja, Jesus möchte unseren Zustand ändern. Schauen wir doch mal die beiden Jünger an. Was ist denn bei denen passiert an diesem Ostermorgen? Da wird zunächst davon berichtet, dass die beiden, Vers 4, zusammen loslaufen. Petrus und der andere Jünger. Johannes formuliert ja immer sich, wenn es um sich selbst geht, in solch einer Aussage, entweder der Jünger, den Jesus liebte, haben wir auch in dem Abschnitt, oder hier jetzt der andere Jünger, aber wir wissen, es handelt sich um Johannes und Petrus. Sie laufen los, haben sozusagen ein Wettrennen sogar zum Grab. Denn die beiden wollen als Erste oder als Verantwortliche in diesem Jüngerkreis überprüfen, ob das stimmt, was die Maria ihnen gerade erzählt hat, was sie an Neuigkeiten mitgebracht hat. Johannes war schneller am Grab. Petrus war nur Zweiter, hat verloren das Wettrennen sozusagen. Aber das ist nur ganz nebensächlich. Doch der Johannes ist vorsichtig, der traut sich nicht so richtig irgendwie. Er schaut vorsichtig hinein. Und man könnte jetzt meinen, okay, das war so ein frommer Typ. Das war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Nicht umsonst, wahrscheinlich hatten sie ein ganz besonders enges Verhältnis. Ja, Jesus und der Johannes. Und er schaut nur rein und jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, jetzt geht in seinem Kopf das Denken los und das Erinnern an die Aussagen, die Jesus gemacht hatte. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Aber just in dem Moment, wo vielleicht dieses Denken gerade anfängt, wird er unterbrochen, weil jetzt endlich der Petrus schnaufend ankommt. Und ganz typisch, wie Petrus so mal ist, ganz forsch geht der Kerl sofort rein. Ja, also er guckt nicht sofort sich um die Ecke wie Johannes, sondern der geht in das Grab rein. Ganz nach seiner Art. Und er nimmt sich dieser Sache an. Es wird berichtet, er geht hinein in das Grab und er betrachtet alles ganz genau, ganz penibel. Er registriert die Situation in dieser Grabeshöhle. Er sieht, da liegen die Leinenbinden und da separat liegt das Schweißtuch. Ganz ordentlich zusammengebunden, an einer ganz speziellen Stelle. Er registriert das so genau eigentlich, dass man genau merkt, er ist ein Spezialist. Ihm entgeht eigentlich nichts. Und was passiert jetzt? Nichts. Obwohl Petrus so genau alles untersucht, passiert nichts. Es passiert nicht mehr als das, dass er feststellt, wie die Situation gerade ist. Und er bleibt wie angewurzelt stehen. Keine weitergehende Reaktion. Zumindest nichts, was der Johannes für berichtenswert hält, denn hier hat er nichts weiter davon geschrieben. Er steht verständnislos an diesem leeren Grab, obwohl er die Situation genau registriert hat. Offensichtlich kommt auch bei ihm jetzt Zweifel auf. Was ist hier passiert? Das gibt es nicht. Das, was ich da sehe, kann ich nicht zuordnen. Und er rechnet somit nicht mit der Auferstehung, mit der Möglichkeit der Auferstehung. An die Auferstehung glauben kann ich nicht. Jetzt müsste man sagen, Petrus, hast du nichts verstanden? Interessant ist aber so ein kleiner Nebensatz, der von dem Johannes berichtet wird. Der ging auch hinein. Der zuerst zur Gruft kam, Vers 8. Und dann heißt es am Ende dieses Verses, und er sah und glaubte. Ja, er war schneller am Grab, aber er war zunächst vorsichtig. Er beugte sich vor, er warf einen kurzen Blick rein, der Johannes. Er wartete. Und dann ging er auch rein, als Petrus reingestürmt war. Und irgendwie hält dieser Nebensatz so ganz lapidar da hinten dran gehängt an dieses Ereignis. Er sah und er glaubte. Johannes konnte glauben, obwohl er die Zusammenhänge auch nicht verstand. Aber er glaubte offensichtlich, dass Auferstehung möglich ist. Dass bei Gott Dinge passieren können oder gemacht werden können, die für uns eigentlich unmöglich sind. Er glaubte, dass Jesus, der nach den Schriften aus den Toten Auferstehende sein muss und dass dieses Ereignis offensichtlich gerade stattgefunden hatte. Und somit hatte er keine Zweifel an den Aussagen, die der Jesus getan hatte. Wohlgemerkt, auch wenn er sie noch nicht verstanden hat. Aber er glaubte. Es steht explizit hier, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Aber wie schön, dass er diesen Glauben jetzt hatte. Für Petrus fällt das viel schwerer. Er ist auch in seinem Glaubensleben scheinbar etwas träger. Fällt ja auch später nochmal auf den Missionsreisen. Ja? Paulus hatte längst kapiert, dass Juden und Nichtjuden zusammen das neue testamentliche Volk Gottes darstellten und dass das Gesetz erfüllt war in Christus und all diese Dinge. Und Petrus hatte da offensichtlich noch richtige Schwierigkeiten mit und braucht etwas länger. Er war etwas träger halt. Ja? Er war lange nicht so beweglich wie die anderen. Optisch wurde das an dem Wettrennen deutlich, ja, dass Johannes der Fittere war. Ja. Aber auch im Glaubensleben gibt es solche Eigenschaften. Er braucht viel länger, als er am Ort des Geschehens angelangt ist. Und ja, er war in dem Moment auch wahrscheinlich langatmiger, ein bisschen außer Puste. Petrus braucht seine Zeit und Gott lässt sie ihm. Das ist das Interessante auf der anderen Seite an diesem Bericht. Jesus wartet sozusagen. Er überfordert den Petrus hier nicht, obwohl er nicht glauben konnte in dem Augenblick. Und ich denke, das macht uns deutlich, dass nicht immer es ausreicht, wenn wir einen Bericht hören. Petrus hat es zunächst gehört von Maria, das Grab ist leer. Um dann direkt das auch zu glauben. Wir brauchen manchmal eine Zeit, um es zu begreifen, eine Zeit, um es auch umzusetzen. Deshalb wartet Gott, bis die Zeit da ist. Auf der anderen Seite wird auch in dem fortlaufenden Ereignis etwas deutlich. Es braucht oftmals eine direkte Begegnung mit Jesus. Und zur rechten Zeit sorgt der Herr Jesus auch bei dem Petrus dafür, in einer direkten, unmittelbaren Begegnung, dass er glaubt, dass Petrus erkennt, was für den anderen Jünger, für den Johannes offensichtlich schon klar war. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Johannes konnte glauben, obwohl er es nicht versteht. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geschenk, dieser Glaube. Aber auch der Glaube aus der Begegnung, der aus der Begegnung heraus mit dem Herrn Jesus dann entsteht, im nächsten Kapitel, Kapitel 21, wir kennen diese Begegnung da am See Genezareth, als sich Jesus dem Petrus ja zur Seite nimmt und ganz liebevoll ihn fragt, hast du mich lieb? Ja, und das Ganze dreimal durchläuft diese Situation und am Ende Petrus kapituliert und sagt, Herr, du weißt es. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt dann zu ihm und gibt ihm den Auftrag, weide meine Lämmer oder meine Schafe. In dieser persönlichen Beziehung mit Jesus entsteht auch bei dem Petrus dieser feste Glaube. Ja, nach dieser Begegnung waren auch dem Petrus die Augen geöffnet worden. Der Zweifel, der da war, in dem Augenblick, als er das leere Grab sah und es nicht zuordnen konnte, dieser Zweifel war verschwunden und eine tiefe Gewissheit ist in seinem Herzen entstanden. Die andere Person ist ja die Maria an diesem Grab. Sie ist alleine. Und auch ihr Ereignis an diesem Ostermorgen ist, denke ich, etwas, was uns ja ein Stück weit etwas über Zweifel und Glauben letztendlich zeigt. Maria ist unendlich traurig. Sie weint. Sie ist voll Verzweiflung. Ihre ganze Hoffnung ist weg. Hoffnungslos. Und letztendlich ungläubig. So steht sie dort an diesem Grab. Sie hat ja quasi zwei Begegnungen mit diesem Grab. Das erste ganz früh morgens, als es noch dunkel war, sie dann auf einmal sieht, der Stein ist weggerollt. Und dann die zweite Begegnung mit dem Grab, als sie offensichtlich mit den beiden anderen Jüngern wieder zu diesem leeren Grab gelaufen ist. Und ja, die ist total aufgelöst, die Frau. Kein Gedanke an dem, was Jesus ihr vorher oftmals erzählt hatte, was sie sicherlich in den Predigten und Unterweisungen vom Herrn Jesus mitbekommen hatte. Vielleicht hat sie auch diese Unterweisung mitbekommen, die in Johannes 11 uns geschildert wurde, wo der Herr Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Sie kannte diese Aussagen. Sie hat diese Aussagen aufgenommen. Aber diese Bibelworte, so möchte ich es mal für uns heute übersetzen, haben nicht diesen tiefen Glauben in ihr bewirkt. Als dann die Realität des Lebens kam, als der Karfreitag kam, als alles eigentlich zusammenbrach, als sie mit unendlichem Leid geplagt wurde, da waren diese Worte auf einmal nicht mehr so in ihrer Erinnerung. Vielleicht waren sie sogar noch da, aber sie konnte sie nicht umsetzen. Wie sieht es bei uns aus? Wie fest oder wie viel glauben wir? Und ich habe es vorhin schon angedeutet, ein Stück weit in meinem Alltag kommt auch ja nicht so ein leichter Zweifel, aber manchmal so etwas ja, auf die Seite geschobener Glaube da stellt sich dann da, weil es nicht die Realität in meinem Leben so deutlich, so deutlich zeigt. Und so gibt es auch heute einfach, und da kann man keinem eigentlich letztendlich übel nehmen, viele Menschen, die nicht an ein ewiges Leben, an ein Leben nach dem irdischen, nach dem Ende des irdischen Lebens, also an den, nach dem Tod, ein Weiterleben glauben. Sie sind, ja, möchte ich sagen, eigentlich letztendlich Zweifler. Denn sie zweifeln, dass diese Aussagen, die Gottes Wort uns gibt, Wahrheit sind. Jetzt kann man viel überlegen, wo das herkommt. Zweifel drückt sich aber immer in Unsicherheit aus oder in Skepsis. Zweifel sind Bedenken oder eine absolute Ungewissheit. Und ich war gestern echt erschrocken über einen Osterkommentar, der in der Dorstner Zeitung abgedruckt war, von einem katholischen Ethikprofessor, der fand unter Überschrift statt, wenn Steine schreien könnten, und er erzählte von einem Erfahrungsbericht, dass er irgendwo in Südafrika war und dort 9000 Jahre alte Felsmalereien gesehen hatte, die ihm deutlich machten, dass damals die Menschen angefangen haben, über die Ewigkeit nachzudenken und das in diesen Bildern oder Gemälden oder ja, Zeichnungen dort ausgedrückt hätten und dass uns das doch auch ja wirklich ja einfach heute an Ostern bewusst werden muss. Es gibt ein ewiges Leben offensichtlich. Die Menschen damals vor 9000 Jahren hätten damit angefangen, da nachzudenken. Ich meine, die Bibel sagt was ganz anderes, das hat Gott uns ins Herz gelegt, dass es eine Ewigkeit gibt. Das gehört zu unseren Genen dazu. Ja. Und somit sind Leute, die sagen, ach, mit diesem Leben ist alles vorbei, ist aus, es endet dann automatisch mit dem Tod. Das sind Aussagen, die diese Leute dann auch treffen, wo sie keine Gewissheit drüber haben. In dem Zeitungsartikel, der endete quasi so an diesem Punkt, dass der uns wünscht, dass wir an Ostern einfach drüber nachdenken, dass es eine Ewigkeit gibt. Kein Lösungsweg, wie man da hinkommt, wie man diese Ewigkeit auch wirklich in einem wunderbaren, guten Zustand erleben kann. Kein Hinweis darauf, dass es zwei Leben in der Ewigkeit gibt und gar nichts anderes. Das war das, was mich erschreckt hatte. Aber ich wollte deutlich machen, es ist offensichtlich sehr gut verständlich, dass Menschen das einfach auf Seite schieben, dass sie Zweifel haben an dieser Aussage der Bibel, es gibt ein ewiges Leben. Und sie drücken das in ihrem Leben heraus. Sie packen nämlich alles in das jetzige Leben rein. Sie versuchen alles mitzunehmen, was man mitkriegen kann. Ja? Egal, bei jeder Gelegenheit, wo die nach irgendeinem kleinen Gewinn ausschaut, die greifen sie beim Schopfe und setzen sie um. Ja? Oder jedes Vergnügen, das sich anbietet, wird mitgenommen. Das ist letztendlich dann ja Ausdruck des Zweifels, ob die Aussage der Bibel wahr ist. Denn für sie spielt das einzig wahre Leben im Hier und Jetzt statt. Und dann gibt es ja auch Menschen, die sich darüber ärgern, dass sie jedes Jahr älter werden. Ja? Oder jedes Jahr an Silvester einfach ein Stück weit Traurigkeit letztendlich haben, das dann vielleicht mit viel Alkohol überschütten. Weil das zeigt einfach deutlich, das Leben geht kontinuierlich weiter und endet irgendwann. Und die Ungewissheit, der Zweifel über das, was dann kommen könnte, macht sie unruhig. Egal wie, das Leben geht unweigerlich weiter und irgendwann zu Ende. Und da muss man darauf vorbereitet sein. hinter all diesem Verhalten, was man dann, wenn man darüber Zweifel hat oder ja sogar einen gewissen Glauben hat, den man versucht auszudrücken, dass das Leben nicht weitergeht, dass damit alles Schluss ist, wenn man hier stirbt, macht man auch deutlich, dass dieses Leben einfach alles ist und mit dem Tod alles aus ist. Wie kann man diesen Menschen, die an die Auferstehung Jesu glaubhaft machen? Denn das ist ja die Argumentation, die Paulus in Korinther deutlich macht. Wenn unser Glaube an die Auferstehung einfach ein Fake ist, ja, also eine falsche Nachricht ist letztendlich, der wir nachrennen, dann ist alles für uns sinnlos. Paulus macht aber dann deutlich am Ende, nein, es ist kein Fake, es ist Realität. Ostersonntag hat stattgefunden. Ja, das ist etwas, was uns dann deutlich wird. Wie kann man diesen Menschen erklären, dass neues Leben tatsächlich möglich ist, dass der Tod auf dieser Erde für uns nicht das Ende ist? Auch das, denke ich, dürfen wir hier bei Maria sehen. Kommen wir zurück zu dem Text von heute. Maria, für sie war dieser Ostermorgen ein alles verändernder Morgen gewesen, weil sie eine Begegnung mit dem Herrn Jesus hatte. Sie steht weinend an diesem Grab. Sie war zu dem Grab gekommen, um dem Herrn die letzte Ehre zu erweisen, indem sie ihn einbalsamieren wollte. Und jetzt ist auch das noch zerbrochen. Jetzt ist ihr dieser kleine Hoffnungsschimmer, diese kleine Freude genommen worden, weil das Grab leer ist. Sie ist umso verzweifelter. Ihr Herr und Meister war tot. Was sollte jetzt aus ihr werden? Und da ist es, denke ich, ganz normal, dass Zweifel aufkommen. Dass, ja, man könnte es heute auch so weit gehen und sagen, dass ein gewisser Unglaube da entsteht. War der Tod nicht doch auf einmal etwas, was stärker war als das, was Jesus gesagt hatte? War das Versprechen des Herrn Jesus, dass er die Leute, die an ihn glauben, ewiges Leben geben möchte, nicht eine gewagte Aussage, die offensichtlich jetzt zusammenfällt? War das, was sie gehofft hatte, dass ihr Herr der Messias ist, der ihr auch eine Zukunft über dieses irdische Leben hinausgeben wird, war die Hoffnung vielleicht ein Trugschluss? So fühlte sich die Maria offensichtlich, als sie nun am Grab stand. Ja, Maria konnte in dem Augenblick nicht glauben. Das drückt sie letztendlich aus. Und das ist so verständlich. Aber der Jesus lässt sie an dem Punkt nicht stehen. Ihre absolute Hoffnungslosigkeit wandelt sich in Freude und in Jubel. Maria fragt die Person, die ihr dort begegnet, die sie für den Gärtner hält. Sie fragt den Herrn Jesus, wo hast du meinen Herrn hingelegt? Sie sucht nach Hilfe, nach Antworten. Gut, dass sie auf den Richtigen trifft, der ihr die richtige Antwort geben kann. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir als Christen auch in dieser Welt offen sichtbar sind, dass Menschen uns fragen nach der Zukunft? Es gibt so viele, die versuchen, Antwort zu geben, aber keine Antwort haben, wie dieser katholische Professor in der Zeitung. Und es gibt noch viel Schlimmere, die irgendwelche Philosophien aufstellen. Maria fragt den Richtigen, obwohl sie eigentlich gar nicht weiß, wer diese Person ist in dem Moment. Deshalb ist es gut, wenn wir sichtbar sind, wenn Menschen ihre Fragen diesbezüglich an wirklich wiedergeborene Christen stellen können. Sie fragt, Herr, wo hast du ihn hingelegt? Sie hätte jetzt alle möglichen Antworten erwartet. Aber sie hat jetzt dieses Wahnsinnserlebnis des Ostermorgens. Jesus spricht sie einfach nur mit Namen an. Er macht damit deutlich, du bist mein, dich habe ich erlöst. Für dich ist das alles geschehen, was dein Herz in dem Moment noch mit Trauer erfüllte, bis hin zur Hoffnungslosigkeit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hier wird das deutlich. Maria, jetzt fällt alles ab. Das ist, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ja? Aus so einer tiefen Hoffnungslosigkeit raus, hin zu einer unendlichen Freude in dem Augenblick, als ihr Name von Jesus gesprochen wurde. Fantastisch finde ich das. So ist Jesus. So schenkt unser Herr pure Freude. Und das macht deutlich, dass Glaube, auch unser Glaube, nur wachsen kann und stärker werden kann, wenn wir unserem Herrn begegnen. Wenn er uns ganz persönlich ansprechen kann. Wenn er uns bei unserem Namen rufen kann. Wie war das heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bis jetzt? Hat der Herr Jesus uns angesprochen? Ich habe mir vorhin so die Frage gestellt, wo ist Jesus jetzt? Das Grab war leer. Das Grab ist heute noch leer. Und was hat Jesus gesagt? Da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist es, warum wir auch unsere Gottesdienste nicht versäumen sollten. Denn da begegnen wir Jesus und er spricht uns an, bei unserem Namen. Und bei den anderen Jüngern war es genauso. Wie gesagt, vorhin habe ich auf Petrus schon hingewiesen. Das hat einen Moment länger gedauert. Der Kerl brauchte einfach mehr Zeit. Der war in dem Augenblick in den Augen Jesu noch nicht so weit. Ja. Der musste erstmal wieder eine Lektion durchleben. Aber auch ihm ist der Jesus ganz persönlich begegnet. Petrus, hast du mich lieb? Von dem Johannes lesen wir es nicht, aber er glaubte ja bereits, dass die Worte, die Jesus gesagt hatte, wahr sind. Da hat Gottes Geist offensichtlich in seinem Herzen etwas schon bewirkt. Aber auch der Thomas ist so ein typisches Beispiel, der erst die persönliche Begegnung mit Jesus brauchte, um dann endlich zu glauben. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir uns Zeit nehmen, Jesus zu begegnen. Und dann haben wir tatsächlich diese Ostererlebnisse. Dann ist Ostermorgen für uns auch das, was unser Leben grundsätzlich verändert. Und es ist ein wiederholender Prozess letztendlich. Dann kann auch die Freude in unserem Leben, die Auferstehungsfreude, mehr sichtbar werden. Ich erlebe das oft, wenn ich dann abends nochmal einige Gedanken lese aus Gottes Wort oder aus einer Betrachtung oder etwas, dass es mir deutlich wird. Mensch, was hast du den ganzen Tag dich mit allen möglichen abgequält und abgekümmert? Klar, der Beruf bringt das auch mit und alles. Aber die Freude darüber, dass über allem letztendlich unser wiederkommender Herr steht, weil er auferstanden ist, weil er lebt, ja, auch das beeinflusst dann meinen Berufsalltag zum Beispiel, weil ich merke und weil ich weiß, er steht über diesen Dingen, die mich so tagtäglich letztendlich beschäftigen. Und er kann auch da mir eine Freude schenken, die aus der Auferstehung heraus wirkt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Diesen Jubelruf haben die Christen sich schon damals immer wieder neu zugerufen. Er lebt. Und auch der Dichter, dieser alte Dichter, der dieses Lied gedichtet hat, was wir vorhin gesungen haben. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Da merkt man letztendlich, das ist Freude pur. Wenn man das verstehen darf, wenn man das glauben darf. Und ich möchte schließen mit einem Bibelvers aus Römer 6, der uns das auch nochmal deutlich unterstreicht. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Das ist Gottes Wort, das sind seine Zusagen. Und wenn wir einen Zweifel daran haben, dürfen wir uns darauf berufen und die Nähe Jesu suchen. Und er schenkt uns diese Freude, diese Gewissheit der Auferstehung zurück, weil er ist auch für unsere Sünden gestorben. Und ja, in der Taufe, das ist Römer 6, drückt das ja aus, was in der Taufe letztendlich passiert. In der Taufe machen wir das auch deutlich, dass das Realität geworden ist für uns, die wir den Herrn Jesus, unsere Schuld und Sünde bekannt haben und ihn gebeten haben, Herr in unserem Leben zu sein.